Ja, liebe Geschwister, heute haben wir diesen sogenannten Palmsonntag, wo wir uns daran erinnern, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist und die Menschenmengen ihm empfangen haben. Die Menschen standen da, sie jubelten, sie sangen. Und das, obwohl Jesus so unköniglich auf einem Esel eingeritten ist. Denn auch damals, zu biblischen Zeiten, hat ein König und ein Esel nicht viel miteinander zu tun gehabt. Die Menschen riefen ihm so zu, so wie wir gerade gesungen haben: Hosanna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Hosanna, unserem König. Und die Leute, die kommen zusammen und ihr Gesang wird zu einem einzigen gemeinsamen Jubellied. Wer wäre da nicht gerne dabei, bei diesem Freudenschreien, wenn Jesus so überschwänglich begrüßt wird? Die Verehrung Jesu gleicht, wie wir auch am Anfang dieses Beispiel gehört haben, wie den roten Teppichen, die wir ausfahren, wenn hohe Staatsangehörige kommen oder irgendwelche Promis. Und tatsächlich ist es ganz ähnlich wie bei diesen. Jubel und Blitzlichter folgen, egal wer gerade auf dem roten Teppich zu sehen ist. Es wird schon jemand Bedeutendes sein. Jemand, der es verdient hat, egal wer da eigentlich zu sehen ist. Ein Promi, einer, der es wert ist, heute bejubelt und gefeiert und morgen von der Presse vielleicht zerrissen und bald vergessen. In Jerusalem hat es tatsächlich auch nicht lange gedauert. Nur wenige Tage später hört man die Menschenmassen wieder rufen. Diesmal nicht fröhlich und jubelnd, aber trotzdem genauso enthusiastisch und voller Stimmung aufgeheizt. Kreuzige ihn! Weg mit ihm! Ans Kreuz mit ihm! Von Sonntag bis Freitag. Die Massen sind großteils die gleichen. Man fühlt sich mit der Menge dazugehörig, eins mit der Gruppe. Die eigene Stimme geht ein bisschen in der Masse unter, gemeinsam bewegt man was. Ich denke, wir kennen alle das Gefühl, wie toll es ist, dazuzugehören. Wie toll es ist, zu einer Gruppe zu gehören, Teil vom Ganzen zu sein, angenommen zu sein. Dabei nicht aufzufallen, mitzuschwimmen. Und wir selber haben es wahrscheinlich von unserem eigenen Kindermund noch im Ohr oder dann spätestens von anderen Kindern, die man so gehört hat. Selbst die Jüngsten argumentieren schon damit. Ich brauche keinen Helm beim Fahrradfahren, Mama, den trägt keiner. Ich brauche unbedingt dieses Spiel auf meinem Handy, das spielen immer alle. Alle aus meiner Klasse haben so eine Hose. Ich brauche die. Weil alle anderen es auch so machen, können wir Kaugummis auf den Boden spucken, mit dem Auto zum Bäcker um die Ecke fahren, Anspruch auf einen Wellnessurlaub erheben oder ohne zu grüßen an Menschen vorbeigehen. Manche Meinungen und auch Entscheidungen, die wir fällen in unserem Leben, haben wir nicht neutral reflektiert, sondern wir tun es, weil die Gesellschaft, die Gemeinschaft es auch so tut. Vieles wird uns vorgelebt und deswegen übernehmen wir es und machen es ganz genauso. Das ist so. In jeder Kultur, in jedem Volk auf der Erde. Wir machen das, was uns vorgelebt wird, nach und lernen daraus und erklären uns so die Welt. Und Traditionen sind ein gutes Beispiel dafür, haben ja auch so viel Schönes und Gutes. Sie geben uns Sicherheit. Wir wissen, worauf wir uns verlassen können, dass das immer so gemacht wird, dass es wieder so kommt. Sie geben uns Sicherheit, wir können uns darauf verlassen und sie helfen uns, dass wir uns mit etwas identifizieren. Ganz klassisch ist immer das Beispiel, wie man Weihnachten feiert. Und wenn es unsere Traditionen enthält, dann ist da ein Stück von Zuhause, ein Stück von Heimat und wir fühlen uns dabei wohl, wenn wir etwas wiedererkennen. Aber manchmal gibt es Zeiten, da müssen Traditionen überworfen werden oder Entscheidungen neu getroffen werden. Da muss man sich abgrenzen von der Masse, weil es eben nicht richtig ist, nur weil es alle so machen. Unser Predigttext heute gibt uns gleich ein Beispiel davon, wie es aber sein kann, wenn man nicht mit der Masse mitschwimmt, wenn man etwas anderes sagt, wenn man aus der Reihe tanzt. Ich lese uns den Predigttext aus Jesaja 50, die Verse 4 bis 9 vor. Und weil dieser Text nicht ganz so einfach zu verstehen ist, werde ich ihn dann erstmal in den Kontext einordnen, etwas zum Hintergrund von diesem Text sagen, damit wir ihn dann gemeinsam besser nachvollziehen können. Ich lese also zunächst die Verse 4 bis 9 aus Jesaja 50. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Junge hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar, denen, die mich schlugen, und meine Wangen, denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nah, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie zerfressen. Dieser Textabschnitt ist ein Abschnitt aus dem Jesaja-Buch. Und das Jesaja-Buch wurde in grob drei Zeitphasen verfasst. Und man nennt diese 1. Jesaja, 2. Jesaja, 3. Jesaja, bloß mit einem Fachbegriff, Proto, Deutero und Trito Jesaja. Die ersten 40 Kapitel wurden in der Zeit, bevor Israel, also das Volk Israel, ins sogenannte babylonische Exil entführt wurde, aufgeschrieben. Ihnen wurde in dieser Zeit durch den Propheten immer wieder angekündigt, dass sie umkehren sollen, dass sie ihren Lebensstil wieder auf Gott ausrichten sollen, sonst würde Gott sie nicht mehr beschützen können. Dann gibt es diesen Deutero-Jesaja, der spielt in der Zeit, als das Volk nach Babylon verschleppt wurde. Also als sie in der Gefangenschaft in Babylonien waren und von den Babyloniern unterdrückt oder unter ihrer Herrschaft leben mussten. Der Jerusalem wurde zerstört und auch der Tempel und damit für sie das Zuhause Gottes. Gottes Zuhause wurde zerstört und ihr Zuhause auch. Und sie wurden in ein neues Land gebracht. Und dann gibt es den Trito-Jesaja, den dritten Teil, wo das Volk aus dem Exil wieder zurückgekommen ist und Jerusalem neu aufgebaut wird. Dieser Text, den wir jetzt hier haben, steht also in dieser Zeit, wo das Volk im Exil war, im Deutero-Jesaja. Während sie da also in Babylonien gefangen waren und sich ganz neu auf eine neue Kultur einlassen mussten, dieser Kultur auch zum Teil beugen mussten und da ihr Leben wieder zurechtfinden mussten, ja, einen eigenen Lebensweg finden mussten. Der Prophet betont hier in diesem Abschnitt immer wieder, dass bald die Zeit kommt, wo Gott es wieder zum Guten wenden wird. Er wird sie bald wieder retten. Und fast wie der Auszug aus Ägypten, so wird er sie wieder zurück in die Heimat bringen. Dadurch ist dieser Abschnitt geprägt. Also es wird immer wieder diese Hoffnung gestreut, es wird bald zu Ende sein. Ihr kommt dann wieder zurück. Gleichzeitig muss man sagen, die Menschen, die da waren in Babylonien, waren schon die zweite oder dritte Generation von Leuten. Also die kannten nur das. Die kannten Jerusalem gar nicht mehr, weil die schon so lange dort verschleppt waren. Aber trotzdem leben die in einer anderen Kultur und es gibt ein ganz großes Wir-Gefühl, wir das Volk und nicht diese Individualität, die wir heute haben. Das heißt, wenn sie sagen, wir gehen wieder zurück nach Hause, obwohl die da nie gelebt haben, ist es für sie vom Gefühl tatsächlich wieder zurückkommen, wieder nach Hause kommen, weil da gehören wir hin. In diesem Deutero-Jesaja gibt es vier Texte, die nennen sich die Gottesknechtslieder. Davon steht eins in Jesaja 42, eins in 49, unser Text in Jesaja 50 und dann den, den wir vorhin gehört haben, aus Jesaja 52, 53. Diese Texte heben sich dadurch hervor, dass da drin explizit ein Knecht Gottes genannt wird. Und dieser Knecht Gottes hat eine ganz bestimmte Aufgabe in dem Heilsplan Gottes, also in dem, wie er die Menschen retten möchte. Eine ganz zentrale oder wichtige Aufgabe. Es ist nicht ganz klar, ob diese Lieder wirklich zusammengehören oder wie sie zusammengehören und auch nicht, warum sie genau in diesem Kontext stehen. Und vor allem ist nicht eindeutig geklärt, obwohl diese Texte so herausstechen durch diese neue Rolle, wer dieser Knecht Gottes ist. Das heißt, das Volk Israel hat es gehört und sie wussten nicht ganz genau, wer ist dieser Knecht Gottes wirklich. Ist es vielleicht der Prophet, der hier zu mir spricht und mir diese Hoffnung gibt, dass wir wieder nach Hause können? Vielleicht ist es auch das Volk Israel damit gemeint, das eine Vorbildfunktion in dem Exil hat oder in seiner Rolle als Volk Gottes. Oder es ist ein prophetisches Wort auf den Messias hin. Und wir haben ja eben diesen anderen Text gehört aus Jesaja 52, wo gesagt wird, der wird geschlagen und bespuckt und wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt und sofort müssen wir an Jesus denken. Damals gab es Jesus ja noch nicht und die Kreuzigungsgeschichte, aber es kann sehr klar ein prophetisches Wort gewesen sein und auch das Neue Testament greift darauf immer wieder zurück. Unsere Auslegung, wie wir die Kreuzigung verstehen, geht tatsächlich auf diesen Text mit zurück, weil da beschrieben wird, dieses unschuldige Lamm, das geopfert wird. Dadurch kommt diese Vorstellung und wird geprägt oder ist dadurch auch so gewachsen in den Bildern, die wir heute davon haben, was das Kreuz für eine Bedeutung hat. In unserem Textabschnitt kam Knecht Gottes gar nicht vor, das Wort. Das kommt erst in Vers 10, also es geht noch ein ganz kleines bisschen weiter, aber es wird ganz klar zu diesen Gottesknechtsliedern gezählt und es hat dieses Motiv vom Leiden eines Unschuldigen. Also dieses Bild, dass ein Unschuldiger für jemanden leidet. Beim ersten Lesen ging es mir so, dass da war mir das erstmal gar nicht so klar, dass es ja zu diesen Gottesknechtsliedern auch gehört. Und ich habe es so verstanden, dass der Prophet hier von sich erzählt. Er ist derjenige, der unmittelbar auf Gottes Wort hört. Die Propheten sind ja Menschen, die ein Wort von Gott bekommen und das an andere Leute weitergeben, an die, die das nun betrifft. Der Prophet hört unmittelbar auf Gottes Wort und das befähigt ihn zugleich, dass er zu den müden Menschen in der richtigen Situation reden kann, dass er ihnen wieder Hoffnung gibt, dass er sie anspricht und in ihrer Situation trifft. Eine ermutigende Botschaft für die Israeliten, die aus ihrer Heimat verschleppt wurden und die nun in der fremden Kultur unter fremden Einflüssen sehen müssen, wie sie trotzdem an ihrem Glauben und an ihrem Leben festhalten können. Ich denke, das Volk Israel ist mit Sicherheit müde von all ihren Sorgen und von den Befürchtungen oder den Bedrängnissen und auch von dem Verlust des Vertrauten gewesen. Zugleich haben solche Propheten aber immer auch die Eigenschaft oder eine Botschaft, die das Volk auch aufrüttelt. Oder nicht zur gleichen Zeit, aber tatsächlich viele Propheten haben diese Aufgabe, das Volk aufzurütteln, wieder zurechtzuweisen, auf den rechten Weg zu bringen. Und alle Propheten haben damit gemeinsam, dass sie entsprechend auch behandelt werden. Also wenn jemand zu uns kommt und uns sagt, das, was du tust, ist falsch, du musst umkehren, dann sind wir nicht begeistert, sondern reagieren unangenehm. Denn die Botschaft hier sagt, tut nicht das, was alle anderen machen, was alle anderen Völker hier tun. Geht nicht den bequemsten Weg und lebt auf Kosten von anderen Menschen, auch wenn ihr die Macht dazu hättet. Entscheidet euch bewusst für das Gute und nicht für das, wo man automatisch so mitschwimmt oder hinschwimmt, wenn man anderen folgt oder einfache Wege geht. So eine Botschaft bringen die Propheten oft und diese Botschaften sind unangenehm. Sie entsprechen nicht dem Mainstream, sondern sie rufen uns zurück in unsere Verantwortung. Und das wollen wir oft einfach nicht hören, weil es unbequem ist. Und die Israeliten wollten das genauso wenig hören und entsprechend haben sie auf ihre Propheten reagiert. Sie haben sie verlacht, geschlagen, gemieden, bespuckt oder verhöhnt. Und viele von den Propheten litten darunter. Bei Jeremia kann man das sehr gut nachlesen, da gibt es die sogenannten Klagelieder. Und der hat auch mit Gott geschimpft und mit ihm gehadert und fand es richtig bescheuert, dass er diesen blöden Job als Prophet hatte. Der wollte den nicht haben. Jesaja reagiert hier in diesen Liedern ganz anders, denn er nimmt sein Schicksal an, sein Leid, und er sagt dazu ja. Er stellt sich dem, wie die Menschen mit ihm umgehen, und lässt sich schlagen und schmähen, ohne zurückzuweichen. Auch die anderen Propheten, die von Gott einen Auftrag bekommen haben, sind gehorsam. Aber Jesaja sagt hier ganz entschieden, ich stelle mich dazu und ich nehme das in Kauf und ich sage ja zu diesem Leiden mit der Zuversicht im Hintergrund, dass Gott zu mir steht trotzdem. Für die Menschen damals war es so, wenn jemand leidet, dann heißt das immer, Gott bestraft dich. Weil wenn man was Schlechtes getan hat, dann kommt eine Strafe. Das heißt, wenn jemand leidet, muss er vorher was Schlechtes gemacht haben. Und Jeremia sagt, denkt das gerne so, redet so über mich, Jesaja, danke, denkt gerne so über mich und redet auch so über mich, aber ich weiß, Gott denkt anders über mich und das ist auch dann in Ordnung so. Gott wird für ihn einstehen und er wird ihn gerecht sprechen. Gott wird die Widersacher irgendwann einmal, wann auch immer das sein wird, zur Rechenschaft ziehen. Und in diesem Vertrauen sorgt er nicht selber für sein Recht, sondern nimmt es in Kauf und sagt ja dazu. Das ist der Weg Gottes mit mir. Diese Art, auf Unrecht zu reagieren, dass man es annimmt, dass man dem nicht widerspricht, dass man sich da sogar reingibt und dass man nicht für sein Recht sorgen muss, das erinnert uns an Jesus, mit Sicherheit viele von uns. An die Art und Weise, wie Jesus selber Menschen begegnet ist, wie Jesus auch gepredigt hat und es von den Menschen erwartet oder ihnen mitgegeben hat. Und dann gerade jetzt in der Karwoche, wenn wir daran denken, wie Gott wirklich gelitten hat, wie Jesus gelitten hat, dann sehen wir, dass er tatsächlich das so gemacht hat, wie hier der Prophet es in den Worten zum Ausdruck bringt. Bevor wir da nochmal näher hinschauen, möchte ich aber noch kurz darauf schauen, wie das wäre, wenn das Volk Gottes der Knecht Jahwes wäre, der Knecht Gottes. Tatsächlich hört ja auch das Volk Gottes, das Volk Israel, das Wort Gottes ziemlich unmittelbar, weil sie einen Propheten haben, der ihnen ganz klar sagt, das hier ist die Message von Gott. Das hier ist seine Botschaft. Das Volk leidet in ihrer Gefangenschaft in Babylon. Nicht ganz so unschuldig, wie vielleicht der Prophet gelitten hat, weil wenn man den ersten Teil liest vom Jesaja-Buch, dann droht Gott ja immer wieder mit Strafen, weil sie sich halt eben nicht an seine Botschaft halten. Aber trotzdem, sie sind herausgefordert und sie leben jetzt als eine Minderheit in einem fremden Land und müssen sich dort in einer fremden Kultur zurechtfinden und einen Weg finden, um sich nicht allem anzupassen, sondern immer noch dem treu zu bleiben, was Gott von ihnen möchte. Dieses angenehme, schöne Dazugehören, mit der Masse mitzuschwimmen, haben sie gerade nicht, sondern sie werden unterdrückt, weil sie anders sind. Und vieles von dem, was die anderen Völker leben oder wie sie auch ihre Religion feiern und leben, passt nicht mit dem, mit Gott zusammen. Da müssen sie also anders handeln, da müssen sie etwas tun. Gott fordert sie auf, an den Geboten festzuhalten, auch wenn sie dadurch in dem Land benachteiligt werden. Selbst wenn das, wie sie sich dann verhalten, nochmal extra Repressalien auswirkt, sie sollen trotzdem daran festhalten. Dahinter steckt die Vorstellung eines Lebens in einem Miteinander, in dem man um des Friedens willen Leid auf sich nimmt und die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche hinter dem Wohl des Volkes zurückstellt oder hinter dem Wohl des Ganzen. Es ist, als würde Gott sich von seinem Volk wünschen, dass sie, obwohl sie gegen ihren Willen aus ihrer Heimat geführt wurden, jetzt Unterdrückung erleben und diesen Gegnern von ihnen trotzdem noch freundlich reagieren. Und wenn die sagen, tu das für mich, dann tun die das für sie. Also so sollen sie es machen. Sie sollen ihn für das Wohl der Gesellschaft, einer fremden Gesellschaft, sich einsetzen und aufopfern. Es ist, als sollten sie jede Lebenssituation als von Gott gegeben annehmen und versuchen, darauf immer mit Gutem zu reagieren, ohne zu verbittern, ohne sich zurückzuziehen und auch ohne sich betrübt dem eigenen Schicksal zu ergeben. Gott steht zu seinem Volk, auch wenn die äußeren Umstände nicht darauf hindeuten. Im Gegenteil, die Verfolger lachen über das Volk und lachen auch über Gott, der nicht in der Lage war, sich zu wehren, dass das Volk aus Jerusalem rausgeschleppt wird und Jerusalem zerstört wird, der Tempel zerstört wird. Wenn Gott da wirklich wohnt und Gott ein lebendiger Gott ist, dann wird er sich doch wehren. Aber nur weil Gott sich nicht gewehrt hat, heißt es nicht, dass er nicht mehr zu seinem Volk steht. Aber für die Leute in der Wahrnehmung war das natürlich erstmal so. Auch wenn das Volk Israel diesem Idealbild, was der Prophet hier zeichnet, nicht immer entspricht oder im Gegenteil sogar Gefahr läuft, dass sie sich jetzt in diesem fremden Land den Kulturen anpassen, mitzulaufen, so hat dieses Wort, dieser Predigttext heute doch so eine Verheißung darin, dass das möglich ist, so zu leben, wie Gott dieses Idealbild gemalt hat. Es ist möglich, weil Gott selbst die Voraussetzungen erfüllt hat. Die Voraussetzungen darin erfüllt hat, indem er selber auf die Erde gekommen ist und den Menschen vorgelebt hat. So funktioniert es, so könnt ihr es machen, in seinem Sohn Jesus Christus. So können die Worte, die ich eben gelesen habe, also auch eine Vorhersage für den Knecht als Sohn Gottes haben, die erst 550 Jahre später eingetroffen ist. Und Jesus hat immer wieder Worte für die Müden gefunden. Und nicht nur Worte, sondern er ist ihnen auch begegnet. Und er hat ihnen neue Kraft gegeben, indem er sich um sie gekümmert hat, teilweise gesund gemacht hat. Sein ganzes Verhalten, wie er die Menschen wahrgenommen hat, angesehen hat, waren für die unterschiedlichsten Menschen immer wieder Balsam für die Seele und hat sie wieder aufgebaut, wieder Kraft gegeben. Jesus hat seine Kraft dabei immer wieder von Gott bekommen und er hat sich immer wieder zu Gott zurückgezogen, um auf ihn zu hören. Er hat sich immer wieder Auszeiten, Pausenzeiten genommen, um in die Stille zu finden und dann wieder direkt mit Gott in Verbindung zu stehen und von ihm Kraft zu zehren. Er war mit den Worten Gottes aus den alten Schriften total vertraut und er konnte so ganz direkt auf Gottes Wort zugreifen. Nun liegt am Palmsonntag die Karwoche vor uns. Das Leiden Jesu steht uns unmittelbar vor Augen. Gott hat die Angriffe auf sich selbst ertragen und hat in Jesus das Leid angenommen. Er hat wirklich Ja gesagt zu diesem Leid. Und trotz der Beleidigungen und der körperlichen Übergriffe hat Jesus die Täter mit liebenden und mitleidigen Augen angesehen. Und schließlich hat er den Tod überwunden, um letztendlich zu Gott in den Himmel aufzufahren und dort an seiner Seite für uns zu sprechen, wenn wir einmal vor Gottes Richterstuhl stehen. Wer wird mich richten, war hier die Frage in dem Text. Der soll doch zu mir kommen und soll seine Urteile über mich sprechen. Aber das letzte Wort hat der Richter im Himmel. Und so hat Jesus uns gezeigt, selbst wenn es völlig aussichtslos scheint, selbst wenn die Massen gegen einen sind und die vernichtenden Worte weg mit ihm brüllen, selbst wenn uns diese Worte an unsere äußersten Grenzen bringen, wird Gott da sein und zu uns stehen, zu uns als Menschen, die er liebt. Gott steht nicht immer zu unseren Taten. Das müssen wir auch mal so sehen, weil wir uns nicht immer für das Gute entscheiden. Wer weiß, auf welcher Seite wir gerade mitlaufen, auf dem der Jubelsinger von Palmsonntag oder die Ankläger von Karfreitag oder vielleicht einen ganz eigenen individuellen Weg. Gott steht trotzdem zu uns mit unseren Schwächen, unseren Fehlern, Schicksalen, die uns erreichen. Durch das Leiden seines unschuldigen Sohnes ermöglicht er uns, unsere Schuld komplett abzulegen und auch in Herausforderungen zu wissen, Gott kennt uns. Gott ist da. Gott steht zu uns. Stehe ich zu Gott? Das ist der provokative Titel heute in der Predigt von mir gewesen. Gott wird immer gnädig sein und uns in seine liebevollen Arme schließen. Das hat er am Kreuz für uns bewiesen, als er selbst in dieser schwierigsten Stunde noch für seine Verräter oder für die, die ihm das Leid zugefügt haben, für sie gebetet hat. Er hat sich immer noch für sie eingesetzt, obwohl sie ihn so geschmäht haben. Damit die Vision von einem friedvollen Leben aber nicht erst im vollendeten Gottesreich Wirklichkeit wird, können wir schon jetzt Facetten davon immer wieder erleben, von seinem Reich, indem wir jeden Tag selber antworten, ja, ich stehe zu Gott. Dafür müssen wir uns wie der Prophet am Wort Gottes prüfen, hören, was er sagt. An dem, wie er sich das Miteinander der Menschen vorstellt, wie er seinen Willen an uns offenbart. Das funktioniert nicht immer, indem wir mit der Masse mitschwimmen. Vielleicht auf christlichen Kongressen, aber in der Gesellschaft ist es vielleicht das Schwimmen gegen den Strom. Nicht um da anzuecken und anzustoßen und Krawall zu stiften, sondern um zu zeigen, es geht auch anders. Es geht mit Liebe, mit Nachsicht, mit Zurückstecken. Vielleicht auch, wenn wir was viel Besseres verdient hätten. Auch wenn uns das Leben manchmal anders suggeriert, wenn das Leben schwer für uns ist, Gott, der gute Gott, steht auf unserer Seite. Und deswegen dürfen wir uns auch zu ihm stellen. Amen. Wir haben jetzt einen Moment der Stille und dann die Zeit, im Gebet zu antworten. Ich werde das wieder einleiten, dass wir beginnen zu beten in einer Gebetsgemeinschaft, laut oder leise. Aber zunächst ein kurzer Moment der Stille.